Es war meine erste Wanderung in Israel. Die Route war klar. Vom Mittelmeer zum See Genezareth, also einmal so rüber. Proviant gepackt, Schuhe gebunden und dann los mit meinem Mitbewohner zusammen. Der Trip ist eigentlich für 4 Tage geplant. Aber wofür braucht man solche Empfehlungen? Um sie zu ignorieren natürlich. Deswegen haben wir auch jeden Tag extra Kilometer gemacht. Am ersten Tag war das kein Problem. Da waren noch nicht so viele Höhenmeter zu bewältigen. Tag 2 war da schon anders. Da ging es nämlich auf den zweithöchsten Berg Israels hoch. Naja, Berg in Israel, in Deutschland wäre es wahrscheinlich eher so zweithöchster Hügel. Naja, Berg hin oder her. Es war jedenfalls eine ganz schöne Strecke. Und als wir dann oben angekommen waren, man hatte einen schönen Ausblick, wurden wir vor eine Entscheidung gestellt. Und zwar, entweder schlagen wir hier unser Zelt auf und machen ein bisschen früher Pause als gedacht, oder wir versuchen noch so weit wie möglich zu kommen. Der nächste Campingplatz oder Rastplatz war aber noch eine ganze Weile entfernt. Unser Ehrgeiz war geweckt. Und dann kam es natürlich auch, wie es kommen musste. Und zwar, die Sonne ging langsam unter und wir waren noch mitten beim Abstieg. Als wir so leicht gehetzt weitergehen, passiert noch etwas, was vielleicht böse hätte ausgehen können. Und zwar, ich gehe so, schaue mich um, finde es schön und sehe auf einmal eine kleine Familie von Wildschweinen. Und zwar auch mit diesen kleinen. Und vor denen wurden wir im Hebräischkurs immer gewarnt, dass das die gefährlichsten Tiere in Israel sind. Sodass man denen am besten nicht über den Weg läuft. Und ich glaube aber, die Tiere waren genauso erschreckt wie wir. Ich habe dann so für Sicherheitsgefühl ein paar Steine mir in die Hand genommen und die meinem Mitbewohner, der ein bisschen verwirrt war, in die Hände gedrückt. Naja, zum Glück war das die einzige Begegnung mit diesen Tieren. Aber sowas alarmiert einen ja. Auf den letzten Metern, wo es richtig steil wird, ist es dann stockdunkel. Mein Mitbewohner hat leider schlechte Augen und sieht fast nichts im Dunkeln, trotz der Handykamera. Ziemlich schwierige Situation. Ich habe es dann trotzdem irgendwie mit viel Glück geschafft, ihn den Berg so runter zu lotsen und habe dann auch die letzten Prozent von meinem Handy-Akku aufgebraucht, als wir unten am Campingplatz angekommen waren. Völlig erschöpft sind wir angekommen und ich kann sagen, an diesem Tag habe ich trotz meiner eigenen Leichtsinnigkeit viel Bewahrung erlebt. Bewahrung auf dem Weg. Exodus 23, Vers 20. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, dich zu behüten auf dem Weg, dich zu bringen zu dem Ort, den ich bereitet habe. Das ist der Predigttext für heute. Ich möchte diesen Vers Stück für Stück durchgehen, denn hier ist wirklich mehr genug zu finden, als man in einer Predigt eigentlich behandeln könnte. Also, siehe, ich sende einen Engel vor dir her. In diesem Versteil geht es um 3 Personen. Um ein Ich, das spricht, um den Engel, der ja auch so genannt wird, der gesendet wird, und um ein Du. Wer ist jetzt damit gemeint? Schauen wir mal in den Kontext. Wir befinden uns gerade in Exodus 23 am Berg Sinai. Gott hat gezeigt, dass er auf diesem Berg präsent ist, dass er da ist. Aber das Volk Israel hat viel zu viel Angst, da hochzugehen und die Worte Gottes zu hören. Und deswegen machen die das, was immer gut ist, wenn so eine Gruppe Angst hat, die bestimmen einen und die schicken den dann vor. So. Und das ist Mose in dem Fall. Und so lesen wir in Exodus 20, Vers 18. Und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie, blieben von Ferne stehen und sagten zu Mose, redet du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. So. Mose wird also vorgeschickt und Gott spricht zu ihm sein Wort auf diesem Berg Sinai. Gott gibt Mose Gesetze, die er an die Israeliten weitergeben soll. Exodus 21, Vers 1. Und dies sind die Rechtsbestimmungen, die du ihnen vorlegen sollst. Ganz am Ende von dieser Reihe von Gesetzen, die dann folgen, steht unser Vers. Nach all dem, was Gott von seinem Volk fordert, und das sind eigentlich Dinge, die diesem Volk gut tun sollen, macht Gott noch einmal deutlich, bei all dem Fordern bin ich doch mit meinem Engel immer dabei. In den Versen danach verheißt er Israel das gelobte Land. Mit der heute nicht mehr so politisch korrekten Aussage, dass er alle anderen Völker da auslöschen wird. Er ermahnt sie, nicht an andere Götter zu glauben. Halten sich die Israeliten an diese Gesetze Gottes, dann kann er ihnen sehr, sehr viel versprechen. Und zwar steht da, und ihr sollt den Herrn, eurem Gott, dienen. So wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Und ich werde alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Keine Frau in deinem Land wird eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein. Die Zahl deiner Tage werde ich erfüllen. Mit unserem Vers beginnt also ein aussichtsreiches Ende von dieser Gesetzgebung Gottes. Jetzt kennen wir so den Kontext von diesem Vers, was da so drumherum steht, warum der da eigentlich überhaupt ist. Aber eine Frage bleibt doch noch, eine ganz schön zentrale Frage, und zwar, was sind eigentlich Engel? Engel spielen in der Bibel eine wichtige Rolle. Sie tauchen an zentralen Stellen auf. Ich erinnere nur mal an ein paar Stück, und zwar einmal zum Beispiel nach der Vertreibung aus dem Paradies stehen Engel vor dem Paradies und bewachen das. Oder Engel besuchen Lot in Sodom und retten ihn vor der Zerstörung der Stadt. Ein Engel hat sogar mit dem brennenden Dornbusch zu tun, in dem sich Gott Mose das erste Mal so zeigt und ihm seinen Namen nennt. Jesaja sieht in seiner Vision des Thrones Gottes, wie Engel um den Thron fliegen und singen heilig, heilig, heilig. Eine wichtige Szene aus dem Neuen Testament zum Abschluss noch. Wir haben sie eben gehört in der Lesung. Und zwar, ein Engel kommt vom Himmel herab und rollt den Stein weg und erschreckt die Wachen ganz schön und weist den Frauen dann den Weg, den beiden Marias, wie wir es ja gehört haben. Ne? Engel sind also keine Mangelerscheinung, weil es gibt noch viel mehr Geschichten. Das war jetzt nur so ein bisschen die Spitze vom Eisberg sozusagen. Und es ist fast schade, dass Engel heute so ein bisschen von einer fast esoterischen Spiritualität irgendwie vereinnahmt werden. Und diese Spiritualität, die begeht einen ganz, ganz wichtigen Fehler, der eigentlich in unserem Text ausgeschlossen ist. Das wichtigste Merkmal, was einen Engel zu einem Engel macht, ist, er ist nicht Gott, sondern er dient Gott. Ein Engel wirkt nicht aus sich selbst, sondern er ist ein Diener Gottes. Deswegen heißt auch die einfachste Erklärung von dem, was ein Engel sein soll, ein Engel ist ein Bote Gottes. So. Dazu hat Klaus Westermann, ein ganz großer und bekannter Ausleger des Alten Testaments, einen schönen Satz gesagt. Und zwar, der Engel kommt ins Sein mit seinem Auftrag. Er vergeht mit der Erfüllung seines Auftrags, denn seine Existenz ist Botschaft. Dieser Auftrag ist ja nach unserem Vers nicht irgendeiner, sondern es ist der Auftrag, vor mir und vor dir, vor uns zu gehen, sodass wir uns sozusagen im Windschatten des Engels befinden. Ich finde dieses Bild vom Windschatten eigentlich gar nicht so schlecht, weil es ziemlich genau das trifft, was Gott da sagen möchte. Gott schickt uns einen Engel, um vor uns zu gehen, damit wir in seinem Windschatten leben. Vielleicht kann man sich es auch so vorstellen. Wenn ich wach nachts manchmal auf, so keine Ahnung, wenn man Durst hat oder so, oder aufs Klo muss, und ich bin dann immer zu faul, das Licht anzumachen, weil, wenn man, jeder kennt das ja, ne, wenn es dunkel ist und dann macht man das Licht an, das tut einfach weh, das ist unangenehm und ich kann dann vielleicht nicht mehr einschlafen. Das sind dann alles so Sachen, die ich mir überlege, deswegen mache ich es nicht an. Ich gehe dann lieber durchs Stockdunkle mit ausgestreckten Händen und taste mich so irgendwie voran. Und damit ich mich natürlich nirgendwo stoße, was manchmal dann doch natürlich passiert. Der Engel Gottes hat genau diese Funktion des Tastens. Er verhindert, dass wir uns im Leben zu sehr stoßen und drückt dadurch Gottes Fürsorge für uns aus. So gesehen werden Engel nicht zu Zeichen einer esoterischen Spiritualität, sondern der Fürsorge Gottes für uns. Dieses Bild führt uns schon wunderbar zum nächsten Versteil. Dich zu behüten auf dem Weg. Der Engel Gottes hat ja eine konkrete Aufgabe. Er soll dich behüten auf deinem Weg. Ganz konkret verstanden ist das ein schöner Gedanke. Er hat sich ja auch in der deutschen Sprache schon niedergeschlagen, Fritzi hat das gesagt auch schon, und zwar im Begriff des Schutzengels. Wenn ich mit dem Fahrrad in München unterwegs bin und der Verkehr so mit einer Baustelle zur nächsten immer verwirrender wird und die Autos sozusagen immer näher kommen, dann wünsche ich mir das. Behütung auf dem Weg. Tatsächlich ist diese Situation des Unterwegsseins auch eine Stelle, wo in meinem Leben so Engel eine Rolle gespielt haben. Und zwar war das so, eigentlich jedes Mal, bevor wir eine längere Autofahrt als Familie unternommen haben, ob nach Hessen oder in den Urlaub oder irgendwas, dann haben wir gebetet im Auto und zwar für Schutzengel. Und ich fand das super toll, was du gerade gesagt hast mit diesem Engel um dich rum, also oben und unten und so. Und weil genau so hat der Papa auch immer gebetet, also vorne und hinten und drunten und drüben und im Motorraum und an den Radkappen und überall, so sollen Engel sein. Also das scheint irgendwie so normal zu sein, habe ich jetzt rausgefunden. Okay, also, aber ich finde es interessant, dass in unserem Text genau diese Behütung im Zentrum steht, dass das genau die Bedeutung ist von Engel, die da gemeint ist. Aber natürlich meint dieses Wort Weg, was da vorkommt in dem Vers, noch viel mehr. Es ist eine Metapher für einen längeren und umfassenderen Weg. Den Weg unseres Lebens. Dass damit mehr als nur so kurze Reisen wie nach Hessen oder in den Urlaub oder so gemeint sind, wird auch aus unserem Kontext klar. Israel hört ja diesen Vers in einer ganz besonderen Situation. Sie sind selbst auf dem Weg, und zwar auf einem ganz schön langen. Und zwar aus Ägypten sind sie schon mal raus und jetzt geht es Richtung gelobtes Land. Sie haben alles hinter sich gelassen und sich auf das Wort Gottes verlassen. Wir wissen natürlich, was noch auf sie zukommen wird. Und zwar nicht eine einfache Reise, die vielleicht ein halbes Jahr dauert, sondern über 40 Jahre in der Wüste. Sie werden oft genau das nicht tun, wozu Gott sie verpflichtet in diesem Gesetz. Sie werden sich nicht an seine Gebote halten und andere Götter anbeten. Trotzdem zieht Gott in dieser ganzen Geschichte dieses Volkes auch in keiner der vielen Beziehungskrisen seine Bewahrung letztlich ganz zurück. An genau so einer Stelle wie das Volk Israel stehen wir auch heute. Stehst du auch heute? Der einzige Unterschied ist, unser gelobtes Land kann man nicht durch ein Flugzeug oder durch ein Auto oder auch zu Fuß erreichen. Was für das Volk Israel das gelobte Land war, fasst Jesus in andere Worte. Er spricht vom Reich Gottes. Dieses Reich ist aber um einiges schwerer fassbar und um einiges schwerer ausmessbar, als es für Israel war. Wir befinden uns an einer Stelle, an der wir immer noch auf dem Weg sind und uns Gott dennoch so nahe kommt, sein Reich uns so nahe kommt. Trotzdem haben wir dieses Ziel noch nicht erreicht. In dieser Spannung leben wir. Wir sehnen uns, weil wir wissen, unser Weg ist noch nicht vorbei. Unsere Heimat ist nicht hier auf der Erde. Der Engel Gottes ist da, um uns zu behüten. Genau in diesem noch nicht und schon jetzt. Er macht uns deutlich, dass wir noch auf dem Weg sind, dass das Beste noch kommt. Und trotzdem das Wichtigste schon geschehen ist. Gott ist uns nahe. Und so schimmern in diesem Vers, in Exodus 23, 20, in dieser Behütung durch den Engel, in dieser Nähe, schimmert schon ein Name durch, der erst viel später die Welt verändern wird. Immanuel, der Gott mit uns. Und dich zu bringen zu dem Ort, den ich dir bereitet habe. Von welchem Ort ist hier die Rede? Nach unserem Kontext oder nach dem Kontext von unserem Vers meint Gott natürlich das gelobte Land, zu dem das Volk Israel ja auf dem Weg ist. Im Lichte dessen, was ich gerade aber gesagt habe, mit dem Immanuel, möchte ich noch eine weiterführende Bedeutung vorschlagen, das nochmal in einem neuen Licht sehen, das Ganze. Wir haben gehört, dass Engel in der ganzen Bibel eine wichtige Rolle spielen. Das war im Neuen Testament natürlich nicht anders. Deswegen habe ich diese Lesung aus einem bestimmten Grund ausgesucht. Was war die Lesung nochmal? Die beiden Marias sind auf dem Weg zum Grab von Jesus. Dann kommt ein Engel aus dem Himmel, es gibt ein Erdbeben. Bei Matthäus geht immer nichts unter einem Erdbeben. Wenn irgendwas Besonderes kommt, dann gibt es ein Erdbeben. So. Das ist besonders für den. Dann kommt der Engel aus dem Himmel. Er verschreckt die Wärter vor dem Grab, rollt den Stein weg, setzt sich drauf und sagt zu den Frauen, er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo der Herr gelegen hat und geht schnell hin, sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Der Engel Gottes verbindet diese beiden Szenen, den Berg Sinai mit dem Grab Jesu. Der Engel ist es, der den Frauen zuerst sagt, was mit Jesus geschehen ist. Er ist also das allererste Wesen, ausgenommen von Jesus selbst, der das ja vorher schon angekündigt hat, das die gute Nachricht verkündigt und dich zu bringen an den Ort, den ich dir bereitet habe. Wenn wir unsere Lesung im Hinterkopf haben, dann erschließt sich uns ganz unerwartet eine neue Bedeutung von dem Vers. Der Ort, an den uns der Engel bringen soll, den Gott uns bereitet hat, ist nicht einfach irgendein Ort, sondern es ist das leere Grab. Ist die Erkenntnis, dass Jesus auferstanden ist. Das ist der Ort, den Gott für uns bereitet hat. Ein Ort, an dem wir dieser frohen Botschaft in unserem Herzen Raum geben. Wo sollen wir hingehen, wenn wir keine Kraft mehr haben? Wo sollen wir hingehen, wenn wir keinen Blick mehr auf unsere eigene Zukunft haben, weil wir uns einfach nicht mehr vorstellen können, wie es weitergeht? Wo sollen wir hingehen, wenn wir nicht wissen, wozu wir hier sind, weil wir nicht wissen, was unsere Aufgabe ist, wozu wir gebraucht werden könnten? Das sind alles Gefühle, die wir kennen, die aber bestimmt und vor allem die Herzen von diesen beiden Frauen bewegt haben, die auf dem Weg zu diesem Grab von Jesus waren. Genau in diese Situation hinein kommt der Engel Gottes und stellt sie vor die Tatsache des leeren Grabes und dich zu bringen an den Ort, den ich dir bereitet habe. Wir werden an diesen Ort auch heute Morgen geführt, damit wir verstehen, was die Antwort auf diese Fragen ist. Das leere Grab ist der Ort, an dem die Kräfte des Todes durch das Leben Gottes überwunden wurden, an dem Jesus all diesen Fragen ihre zerstörerische Kraft geraubt und unser Leben in sein Leben aufgenommen hat. Glaubst du das? Glaubst du das? Dann lass es dir sagen. Und vor allem, lass dich an diesen Ort führen, den Gott für dich bereitet hat. Die zerstörerischen Fragen, die die Frauen auf dem Weg begleitet haben, wurden an diesem leeren Grab verwandelt. Wir erkennen jetzt, wenn wir diese Geschichte lesen, es war nicht der Zweifel, der sie zu diesem Ort gebracht hat, zu diesem Grab gebracht hat, sondern Gott selbst. Er hat sie genau an diesen Ort geführt. Und siehe, er geht vor euch hin, auf eurem Weg. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, dich zu behüten auf dem Weg und dich zu bringen zu dem Ort, den ich bereitet habe. Dieser Vers hat uns ungeahnte Verbindungen so innerhalb der Bibel gezeigt und eröffnet. Er hat uns gezeigt, was Engel sind und dass ihr Auftrag als Diener Gottes der eines Boten ist. Der Vers macht uns klar, ein Engel ist vor uns gesendet. Wir werden uns im Dunkeln also nicht stoßen, jedenfalls nicht zu fest. Er wird uns auf unserem Lebensweg behüten, gerade weil uns klar ist, dass in diesem Leben kein Ankommen auf uns wartet, sondern unser Ziel erst bei Gott erreicht wird. All das führt uns aber immer wieder gerade auf diesen Weg hin zum leeren Grab und zu der Erkenntnis, er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Wenn ihr also das nächste Mal um Schutzengel betet, dann lasst diesen Immanuel, dann lasst dieses leere Grab in euren Worten mitschwingen. Denn auch der Engel Gottes ist kein anderer als ein Bote dieser guten Nachricht. Amen.